Ja, freuen uns, dass wir uns heute mit dem Wort Gottes wieder beschäftigen können und Einblicke gewinnen können in das Wort Gottes, dass wir freies lesen können und versuchen, in unseren Alltag so mit anzuwenden. Wir sind ja unterwegs in dem ersten Petrusbrief. Und ich dachte, bevor wir so in Kapitel 3 einsteigen, ist das ganz gut, dass wir vielleicht noch mal kurz den Kontext betrachten, um vielleicht auch gerade diesen Abschnitt, den wir heute lesen werden, vielleicht im richtigen Licht auch zu sehen und den nicht aus dem Kontext rauszunehmen. Wenn wir den ganz Kapitel 2 noch einmal betrachten, ganz kurz mal, und wir merken, wir haben angefangen im Kapitel 2 darüber zu sprechen, dass wir nun durch den Glauben zu dem neuen Volk Gottes geworden sind. Durch die Wiedergeburt, haben wir vorher gelesen, im Kapitel 1 sind wir zu dem neuen Volk Gottes gemacht worden. Und Anfang des Kapitel 2 ging es darum, wir haben das alte Leben abgelegt. All die alten Gewohnheiten, die sind eigentlich weg. Gott hat die Voraussetzungen dazu geschaffen, dass wir das nicht mehr brauchen müssen. Er hat uns reingestellt in eine heilige Dienstgemeinschaft, einander zu dienen, einander als Volk Gottes. Und dass er uns persönlich dazu auserwählt hat. Wenn wir lesen Kapitel 2, Vers 9, und sagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das hat Gott bewusst gemacht, mit dir und mit mir. Wir sind kein Zufallsprodukt. Es ist auch kein Zufall, dass wir gläubig geworden sind, sondern das hat Gott ganz bewusst gewollt. Er hat uns auserwählt zu diesem Leben, zu diesem neuen Volk. Und dann ab Kapitel 2, Vers 11, geht es nun darum, zu sagen, ihr seid jetzt das neue Volk durch den Glauben. Ihr habt eine gewisse Stellung und jetzt soll sich euer Glaube in dem Alltag bewähren. Das, womit Gott uns ausgestattet hat, mit diesen Fähigkeiten im Glauben an ihm, das soll sich jetzt im Alltagsleben bewähren. Und er schreibt in Kapitel 2, Vers 11 und 12, ist so eine kurze Zusammenfassung und so eine Überschrift über das, was dann kommen wird. Ich lese ganz kurz uns mal die Verse 11 und 12. Kapitel 2, 11 und 12, ich lese aus der Luther-Übersetzung, Luther 84, wir können das projizieren. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Diese Verse bilden sozusagen ein Schlüsselvers für den Abschnitt, der jetzt kommt. Und ab jetzt versucht er Beispiele aufzuzeigen in verschiedenen Lebenssituationen, wie soll der Glaube zur Bewährung kommen. Und wenn wir dann zurückblicken, dann haben wir gemerkt, dass ab Vers 13, dass er anfängt, wie soll sich dieser Glaube bemerkbar machen. Und dann fängt er an plötzlich, also seid untertan geht das dann los, seid untertan aller menschlicher Ordnung. Da geht das los, dass er anspricht, dass die Bewährung des Glaubens unter den Heiden, unter der weltlichen Autorität, in der wir stehen, bemerkbar machen sollte. Das ist das Erste, was er ansprach. Dann ging er weiter und das ist ein Abschnitt, den wir letztes Mal betrachtet haben. Außerdem spricht er das Zweite, der soll der Glaube sich bewähren, wo in dem von Gott gegebener Stellung, in dem Stand. Und dann nimmt er heraus, und zwar die Sklaven. Und nicht einfach so Sklaven, sondern dort werden die Haussklaven genannt. Also Menschen, die Die Haussklaven, die haben noch weniger Rechte gehabt als Allgemeinsklaven. Wenn jemand als Haussklave genannt wurde, der hatte fast gar keine Rechte gehabt. Ja? Und so nimmt er wieder ein Beispiel heraus und zeigte dann, wie der Glaube in dieser Stellung sich bewähren sollte. So, und dann, das war das letzte Mal, wo wir das betrachtet haben, und jetzt geht er weiter und spricht ein nächstes Beispiel an. Und da sind wir im Kapitel 3, Vers 1. Ja? Also wir befinden uns dabei, wie soll sich der Glaube eines gotterwählten Menschen, der zu dem Volk Gottes gehört, sich bewähren. Ja? In verschiedenen Situationen des Lebens. Und jetzt kommt er, jetzt kommen wir zu dem Kapitel 3, Vers 1. Ich lese uns den Abschnitt von 1 bis 7. Und vielleicht so aus der, dass wir das jetzt schon mal hören, einfach aus diesem, mit diesem Hintergrund. Wie soll sich der Glaube bewähren? Also, Kapitel 3, Abvers 1. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Soweit der Abschnitt heute, den wir kurz überblicken wollen gemeinsam und versuchen, etwas zu erschließen und einige Dinge für unser Leben mitnehmen. Ich fand das wichtig, diese Einführung kurz zu machen und diesen Abschnitt unter diesen Aspekt zu sehen. Wie soll sich der Glaube an den Herrn Jesus sich bewähren, auch in dieser Situation? Apostel Petrus beginnt hier mit dem Wort desgleichen oder andere Übersetzungen sagen ebenso oder gleicherweise. Ich habe mir die Frage gestellt, warum sagt er das? Was hat das, was wir gelesen haben, mit dem zu tun, was wir vorher gelesen haben? Worauf bezieht sich das, was er hier sagt, gleicherweise oder desgleichen, ihr Frauen? Wessen denn? Worauf bezieht sich das? Was hat das damit zu tun, was wir vorher gelesen haben? Eine Frage vielleicht an uns alle. Das sagt er hier, desgleichen ihr Frauen. Dann etwas später in Vers 7, da sagt er, desgleichen auch ihr Männer. Was heißt desgleichen? Ebenso wie? Traut euch ruhig, sagt mal rein. Ist gut, wenn wir so mitdenken. Ja, wir haben ja letztes Mal Unterordnung, ja. Genauso kann man sagen, desgleichen ihr Frauen, desgleichen, weil er sagt ja auch weiter, die Männer auch, ja. Weil wir haben ja letztes Mal gesagt, und hat ja Jakob hier gesagt, es geht doch eigentlich um die göttliche, ob ihr es behalten habt, göttliches Wohlgefallen an der Unterordnung. Darum geht es hier die ganze Zeit. Und interessant ist, ja, in welcher Situation die Unterordnung. Wir haben zwei Beispiele schon genannt und jetzt kommt das dritte Beispiel. Und das Beispiel, was wir vorher hatten, war das ein Beispiel, wo es einem einfach fällt, sich zu unterordnen? Das ist fast eine rhetorische Frage, ja, kann man sagen. Ist nicht einfach. Natürlich nicht. Warum? Weil wir vorher gesprochen haben, seid Untertan Allah, aller menschlichen Ordnung. Und in besonderer Weise wird das schon beschrieben, besonders dann, wenn es uns nicht angenehm ist, sich dann der menschlichen Autorität, die vielleicht von Heiden kommt, von Nichtgläubigen, sich zu unterordnen. Das ist überhaupt nicht einfach. Aber jetzt zurück, darin bewährt sich doch gerade der Glaube. Sich dort zu unterordnen, wo es mir ganz einfach fällt, wo ich das super nachvollziehen kann, sagen, ja klar, mache ich. Ne, sehe ich genauso, ist meine Meinung der Regierung, wir haben heute für die Regierung gebeten, wenn die Regierung genau das tut, was Gott will, fällt es uns dann einfach, der zu unterordnen? Klar ist es einfach. Nur hier spricht er an, der heidnischen, ja, Untertan allen menschlichen Ordnung, hier wird ein bisschen beschrieben, mehr gerade den Heiden. So, das ist das Erste. Dann geht er weiter bei den Sklaven. Ist es ein Problem, einem Herrn sich zu unterordnen, der nur Gutes für mich will und sagt, ja, ich kenne dich, ich habe da voll Verständnis für dich, mein lieber Haussklave, und der zuvorkommen zu dir, wird es uns einfach sein? Natürlich wird es einfach, aber was spricht er hier an? Welchen Herrn spricht er hier an als Sklave? Wenn er dann, vor allen Dingen, wenn er nicht gut zu dir ist, dass du dann, können wir uns noch erinnern, wenn es dir schwerfällt und dann wird mit Jesus verglichen, ja, dann, wenn wir plötzlich unter Druck kommen, von uns Dinge verlangt werden, die vielleicht übermenschlich sind, da soll sich der Glaube bewähren. Ja, gerade in solchen Situationen. So, und jetzt geht er einen Schritt weiter. Und jetzt geht er weg von den heidnischen Autoritäten, von dem Stand, wir haben das angewandt auf der Arbeit, vielleicht unser Verhältnis zum Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und kommt in die ganz kleinste Zelle, die engste Zelle, die wir erleben, in unserem alltäglichen Leben. Und jetzt spricht er die Familie an. Und zwar die Ehe zwischen Mann und Frau. Und etwas da scheinbar mir etwas ist, wo es sehr schwer ist, wo es nicht einfach ist. Und dann sagt er desgleichen. Ihr lieben Frauen, dann sagt er, sollt auch ihr Frauen euren Männern unterordnen. Und dann was? Damit auch die, die nicht an das Wort glauben, von welchen Frauen ist hier hauptsächlich die Rede? Die ungläubige Männer haben, die es ganz schwer haben. Da brauchen wir doch gar nicht drüber reden, oder? Dass es einfach ist. Die das Wort nicht glauben. Andere Übersetzung sagt, die ungehorsam dem Wort sind. Merkt ihr, er spricht eine Situation, wo sich der Glaube wirklich bewähren soll. Und das spricht er an und ermutigt sie und sagt, was sie tun sollen. Und dann später spricht er in Vers 7 die Männer an. Es wird hier nicht sehr deutlich gesagt, ob es auch nur Männer, die gläubige Männer sind, aber wenn wir den ganzen Kontext betrachten, dann kann man das schon so ein bisschen verstehen, dass es unter anderem auch Männer waren und es die vielleicht auch einen ungläubigen Partner haben. Ja, auch die haben eine Herausforderung, eine Haltung ihren Frauen gegenüber. Ist euch was aufgefallen bei dem Lesen des Wortes, bei diesem Abschnittes? Fällt meistens auf, wenn man sich mit dem beschäftigt, wenn Gott etwas zu Frauen und Männern sagt in der Familie. Das wird hier auch nochmal deutlich. 1:6, ja? Also er nimmt sich ganz viel Zeit und spricht zu den Frauen. 6 Verse spricht er, was die Frauen machen müssen, und er spricht nur ein Vers zu den Männern. Ja? Ich habe mich gefragt, warum ist das an dieser Stelle? Warum ist das so wichtig oder war das Petrus wichtig, so viel Zeit sich zu nehmen, um die Lage der Frauen anzusprechen? Könnt ihr euch das vorstellen? Haben die Frauen ein größeres Problem wie die Männer? Kann man das daran festmachen? Keiner traut sich, was zu sagen. Es ist ein ganz heikles Thema vielleicht. Ne? Er sagt, wer weiß, was ich jetzt sage jetzt. Ich glaube, dass es schon damit was zu tun hat, dass die Frauen schon nicht einfach hatten. Ja? Wir müssen uns mal vorstellen, was es für eine Frau bedeutet hat, wenn sie zu damaliger Zeit plötzlich gläubig geworden ist an Jesus. Ja, ich will euch mal einfach einen Auszug mal vorlesen. Frauen besaßen, wie es den Frauen ging, was sie eigentlich besaßen. Wir vergessen das. Wir leben in einer Welt, in einer westlichen Welt, wo so viel über Gleichberechtigung gesprochen wird. Und wir leben diese Gleichberechtigung so oft. Und das ist für uns so natürlich, so normal. Und manchmal lässt man das einfach stehen, wie der andere, wie meine Frau so denkt und ich so denke, oder zumindest in der Gesellschaft. Frauen besaßen in der Antike keinerlei Rechte. Wir müssen uns das vorstellen damals. Ja? Und das ist ja damals an die geschrieben, an die verfolgte Gemeinde. Ja? So, Frauen besaßen in der Antike keine Rechte. Nach jüdischem Recht galten sie ebenso als Besitz des Ehemanns wie dessen Schafe und Ziegen. Während der Mann sie jederzeit wegschicken konnte, hatten sie umgekehrt in keinem Fall das Recht dazu. Dass Frauen einen anderen Glauben annahmen, wenn ihre Männer dies nicht taten, war unvorstellbar. Nach griechischer Auffassung bestand die Pflicht der Ehefrau darin, zu Hause zu bleiben und ihren Ehemann zu gehorchen, möglichst wenig zu sehen, zu hören und zu fragen, galt das Zeichen der Qualität einer Frau. Sie war völlig unselbstständig, hatte keinerlei eigene Meinungen und ihr Ehemann konnte sich, sofern er ihre Mitgift zurückgab, fast nach Lust und Laune von ihr scheiden lassen. Auch nach römischem Recht besaß die Frau keinerlei Rechte. Warum ist es wichtig an dieser Stelle? Auch bei den Griechen, bei den Römern, überall. Denn es waren ja auch Gläubige in der Gemeinde, die Griechen waren, die Römer waren, die aus dem Heidentum kamen. Aber damals war das ähnlich in allen, also Kulturen. Vor dem Gesetz blieb sie ihr Leben lang ein Kind. Solange sie im Elternhaus lebte, stand sie unter der väterlichen Gewalt, der zufolge ihr Vater über Leben und Tod der Sein verfügen konnte. Heiratete sie, dann wechselte sie in die Gewalt des Ehemanns über, dem sie auf Gnade und Barmherzigkeit ausgeliefert war. Ne? Und dann werden so Beispiele genannt. Schickte zum Beispiel jemand seine Frau fort, weil sie auf der Straße ohne Schleier gesehen worden war. Dann hat man sie einfach weggeschickt. Oder ließ sich scheiden, weil seine Frau zu einem öffentlichen Spiel gegangen war. Irgendeine Aufführung gewesen in der Stadt. Da ist die Frau selber hingegangen und dann konnte man sie wegschicken. In der gesamten Antike sprach man der Frau jede Entscheidungsfreiheit ab. Zu welchen Schwierigkeiten musste es wohl führen, wenn nur die Frau, nicht aber ihr Mann, zum Christentum übergegangen war. Wir können uns das kaum vorstellen, welchen Mut für Frauen dazugehörte, Christen zu werden. So, und ich fand das wichtig, das auch mal zu wissen. Und aus dieser Situation werden die Frauen gläubig. Ja, hier geht es gar nicht darum, dass wir dieses Beispiel nehmen, ja, jetzt haben sie aus der Gemeinde geheiratet, eine gläubig, auch das kann passieren, ja, dass sie vielleicht geheiratet haben, gläubig, nicht gläubig, sondern häufig sind die einfach gläubig geworden da und jetzt lebten sie und die wusste, der Mann ist nicht gläubig, so diese Situation vor Augen zu führen und jetzt zu sehen, welchen Rat gibt der Apostel Petrus diesen Frauen an dieser Stelle. Und wichtig, glaube ich, an dieser Stelle, dass wir ganz wichtig auch mal berücksichtigen, Petrus sagt etwas nicht. Das ist wichtig. Was sagt er an dieser Stelle nicht? Er rät ihnen nicht, ihre Ehemänner zu verlassen. Ja? Hier ist kein Wort darüber zu reden. Sogar wenn wir zurückblicken in den Brief an die Korinther, da sagt er, ja, an die Männer auch, und ich glaube, das gilt auch den Frauen auch, lasst euch nicht von euren Frauen scheiden oder Männer, es sei denn, der andere will das, ja? Das gibt's ja, diese Beschreibung. Aber an die gläubige Frau an dieser Stelle sagt Petrus ganz, ganz was Besonderes und sagt, der Glaube soll sich bewähren. das, wozu du berufen wurdest, das soll sich bewähren. Und zwar wie? Und dann lesen wir jetzt in Kapitel 3, lesen wir jetzt, wie sich der Glaube bewähren soll an dieser Stelle. Und wir lesen weiter, Kapitel 3, was sollen die Frauen machen? Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern was unterordnen. Ja? Unterordnen heißt, sich deren Autorität einfach stellen. Unterordnen, das heißt, so wie er das vorher beschrieben hat, wie wir das lesen im Korintherbrief, auch im Römer, lesen wir immer wieder Stellung, in die Gott uns einfach versetzt hat. Gott ist ein Gott der Ordnung und er hat bestimmte Dinge beschrieben, wer sich wem unterordnen soll. Und an dieser Stelle sagt er, wenn du gläubig geworden bist und dein Mann nicht, dann gilt es weiterhin für dich. Ja? Unterordne dich einfach deinem Mann, damit auch die, die nicht das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Hier merkt man sich, dass diese Unterordnung scheinbar widerspiegelt. Wo? Wo spiegelt sich die Unterordnung wider? Wo kann sich die Unterordnung in unserem Leben widerspiegeln? Indem ich das sage, dass ich mich unterordne? Ich kann viel sagen, dass ich irgendjemanden unterordne. Aber worin wird sich das widerspiegeln, die Unterordnung? Er sagt, im Wandel, im Leben, unterordne dich und lass das deinem Mann spüren im Leben. Und zwar, womit? Nicht so durch das Leben der Frauen und dann ohne Worte. Und ich habe mir gedacht, warum sagt Petrus das? Ja, wahrscheinlich haben die Frauen doch damals ein Problem gehabt. Vielleicht wir heute auch. Ja, wenn du eine gläubige Frau bist und einen ungläubigen Mann hast zu Hause, ja, dann sagt Petrus heute Folgendes. In eurem Zusammenleben, was soll im Vordergrund stehen? Euer Leben miteinander, aber nicht, was du redest. Nicht so viel das, was du redest. Vielleicht an dieser Stelle, predige ihn nicht voll. Sag nicht, was er tun soll, was er nicht tun soll, sondern lebe ihm vor, wer du bist. Lebe vor, wer du geworden bist. Du bist ein Volk, du gehörst zu dem Volk Gottes. Gott hat dich verändert. Und zu der Frau sagt er, wie die sich verhalten soll. Und so bitte verhalte dich. Lass das mit immer wieder reden. Lass das ihn immer wieder vollpredigen. Ja? Zu Hause, man kennt das so manchmal, ja, wir haben so den Wunsch, dass unser Mann, der muss es doch hören unbedingt, ja. Und dann komme ich nach Hause und mache dann vielleicht, ich übertreibe jetzt, das sind keine schlechten Sachen, aber so, ich lasse im Kassettenrekorder immer die Predigten laut laufen, ja, damit er das bloß vielleicht hört. Vielleicht kommt er so zum Glauben. Die Lieder müssen immer nur Lieder aus der Gemeinde sein, zu Hause spielen. Versteht ihr? Immer so dadurch, immer dieses. Und wenn du merkst, das wird zu viel vielleicht. Ja? Petrus sagt dir, konzentriere dich bitte nicht auf deine Worte. Hier heißt es nicht, dass du schlecht reden sollst. Ja? Aber hier geht es darum, dass du deinen Mann, deinen ungläubigen Mann, mit deinem Wandel in erster Linie gewinnen sollst. Womit? Also mit dem Wandel, mit deinem Leben. Ich finde das eine großartige Herausforderung, was Petrus hier sagt. Und ich dachte an dieser Stelle, vielleicht können wir uns das so ein bisschen mal erinnern in unser, wie geht es euch? Wir kennen doch bestimmt solche Erlebnisse. Vielleicht kennst du das aus dem persönlichen Leben. Vielleicht bist du selber noch eine Frau, die sowas erlebt oder mittendrin in diesem Zustand. Vielleicht waren das deine Eltern. Vielleicht waren es deine Großeltern. Vielleicht haben wir das so erlebt. Wie ist das praktisch? Wie kann das aussehen? Vielleicht ist jemand da, sagt, ich erzähle mal ein Zeugnis, wie ich das erlebt habe. Da kenne ich eine Schwester, vielleicht ist es mal deine Mutter oder deine Oma gewesen, die das gelebt haben. Was heißt das, ne, im Wandeln sich unterordnen und das zu leben in dem Stand, wozu Gott uns vielleicht reingestellt hat? Vielleicht hat einer oder andere so ein Zeugnis, uns weiter zu erzählen. Weil ich finde, das ist ein sehr praktisches Thema. Ja. Hat jemand sowas mal erlebt und sagt, das ist für mich ein großes Vorbild gewesen, großes Vorbild. Ne? Und vielleicht sogar, dass man sagen kann, und da ist jemand durch den Wandel seiner treuen Frau zum Glauben auch gekommen.
Ich möchte gerne von meinen Eltern erzählen. Meine Mutter war gläubig, Oma auch, aber Vater war nie gläubig. Die Mutter hat 50 Jahre lang für ihn gebetet. 50 Jahre lang. Und Mutter ist früher gestorben und Vater hat sich danach bekehrt. Und noch ein Beispiel sitzt bei mir immer. Als ich nach Deutschland kam, die Eltern waren schon hier. Und ich habe sie gesucht in Notwohnung irgendwo. Kam zu Notwohnung, wusste Notwohnung, aber ich wusste nicht, wo, in welche Zimmer sie sind. Habe dann gefragt, und da waren einige Leute da, und dann einen mal gesagt, nur diese gottesfürchtige Frau. Und dann haben die mich gebracht zur Mutter, und das war meine Mutter. Und ja, hat mich sehr gefreut damals. So ein Zeugnis für sie. Und Vater hat sich bekehrt nach 50 Jahren Gebet von meiner Mutter. So ein Zeugnis.
Ja. Ja, danke schön. Ich denke, da können wir, wenn wir, ja, ihr, glaube ich, ihr lieben Geschwister, die ihr schon lange im Glauben auch seid, könnt ihr, glaube ich, viele Beispiele aus eurem Umfeld erzählen, wo Gott das gesegnet hat, ob so oder anders oder ob vielleicht auch ein Ehemann vielleicht gläubig war und viele Jahre so gelebt hat, ne, und da ein Zeugnis gewesen ist, wo man auch vieles, denke ich, auch von Fehlern manchmal erzählen, wo man einen vielleicht erdrückt hat. Ja, manchmal ist man so voll und will den anderen voll predigen, sagt, das, was ich gehört habe, das muss mein Mann hören und dann werde ich dann erzählen. Aber der hat keinen Zugang dazu. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass an dieser Stelle Petrus einfach uns alle ermutigen soll. Konzentriert euch auf das Leben. Und da passt, glaube ich, so ein Zitat, was jemand mal sagte, ein Gramm Taten wiegen mehr als 1000 Kilogramm Worte. Ich glaube, das hat oft wirklich damit zu tun, auch, glaube ich, in unserem Miteinander. Aber in dieser besonderen Situation, in dieser doch schwierigen Situation, wenn der eine Partner gläubig ist und der andere nicht, dann spielt das Leben, der Wandel noch viel größere Rolle. Und manchmal wollen wir ja auch reden. Und dazu hat jemand ein wunderbares Zitat, ich glaube, Wilfried Block hat das mal weitergegeben. Ich fand den richtig gut. Ich glaube, den können wir uns wirklich merken. Ja? Und das, glaube ich, gehört das für die Ehe in dieser Beziehung, die hier beschrieben wird, glaube ich, sehr gut. Und da sagte das Folgendes: Rede nur, wenn du gefragt wirst. Aber lebe so, dass du gefragt wirst. Merken wir? Also, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Dass die Menschen sehen, ey, das, was du hast, das will ich wissen. Was ist da bei dir? Dann kannst du reden, aber leb erst mal vor. Ich denke, das können wir hier an dieser Stelle so mitnehmen. Und der Apostel Petrus beschreibt es weiter und versucht das nochmal zu erläutern und sagt, ohne Worte, damit sie ohne Worte gewonnen werden. Wie soll das geschehen? Und dann sagt er weiter, wenn sie sehen, was sollen die sehen? In Vers 2, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Ja? In Reinheit heißt echt, ehrlich, authentisch, dass man mich durchgucken kann, dass ich Wahrheit rede, wenn man mich anguckt, dass das, was ich sage und das, was ich tue, dass sich das deckt, dass es passt. Und wenn das nicht passt, dann ist es nicht rein. In Gottesfurcht. Wie rede ich von Gott? Da lesen wir, dann können wir da darüber sprechen. Wie rede ich von Jesus? Wie rede ich über Gott? Welchen Stellenwert hat er? Wisst ihr, dass ich Dinge, die ich tue, dass die mir nicht vor Menschen peinlich sind. Ich kann mich mal erinnern, und dann, es ging darum um eine Handlung, und dann wollte jemand eine Handlung tun, und dann sagt sie, und warum, frage ich sie, warum machst du das nicht? Ja, mir ist ein bisschen peinlich. Ich so, vor wen? Ja, vor meinen Eltern. Und ich sage, ist dir noch vor irgendjemand peinlich? Nö. Ich so, bist du gläubig? Ja. Ist dir von Gott, vor Gott das peinlich? Oh, da habe ich gar nicht nachgedacht darüber. Versteht ihr? In Gottesfurcht leben, das heißt, wenn ich Dinge tue, die mir peinlich erscheinen, dass ich sage, Gott, so diese Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor Gott, sagt, das ziemt sich nicht für mich, das mache ich nicht. Und wisst ihr, ungläubige Menschen und erst recht mein Ehepartner, er weiß genau, was sich ziemt und was sich nicht ziemt. Ja? Und in dieser Stelle sagt er, lebt in Reinheit, lebt echt und in Gottesfurcht. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und spricht sicherlich ein Problem damaliger Frauen schon an. Ja? Und spricht ein Problem an und gibt ein Beispiel und sagt, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider. Hier geht es nicht darum, dass wir das überhaupt nicht tragen sollen. Ja? Hier geht es nicht darum, dass man Schmuck nicht haben kann oder besondere Kleider oder dass wir uns nicht vom Spiegel hinstellen sollen, wie wir sicherlich alle gemacht haben. Gut, ich vielleicht weniger, aber einige andere vor uns hingestellt haben, ihre Haare schön gemacht haben, ansehnlich. Das heißt, dass man etwas macht, was nicht auffällt. Verbring nicht so viel Zeit, hier geht es darum, verbring nicht so viel Zeit in deinem Leben und vor allen Dingen auch in der Beziehung, in der Partnerschaft, dass dein Partner nicht merkt, ey, du hast Augen nur für dein Äußerliches. Du verbringst so viel Zeit, deine Frisur zu machen, dein neues Kleid zu kaufen, deine schicke Schuhe, aber für deine Seele, für dein Inneres ist so wenig Zeit über, dass der andere das gar nicht sieht, dass du dich damit auch beschäftigst. Und dass er sagt, verbring damit nicht so viel Zeit, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Da geht es um den inwendigen Menschen. Ja? Und dann bringt er ein Beispiel und sagt er, so wie Sarah das gemacht hat, ja, oder in Vers 5, denn so haben es vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah das gemacht hat, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Vielleicht lesen wir ganz kurz an dieser Stelle, was wir merken. Ich lese den 1. Mose 18, Vers 12, was hier steht. 1. Mose 18, Vers 12, denn diese Aussage wird zitiert von Sarah, damit wir verstehen, warum der zitiert wird. Und zwar lesen wir 1. Mose 18, Vers 12. Da heißt es wie folgt. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt. Hier geht es darum, warum wird das hier zitiert? Warum zitiert Petrus hier? Sarah dachte sich das wo? Bei sich. Sie redete das nicht irgendwo. Sie dachte das bei sich im Herzen. Und wie nennt sie Abraham an dieser Stelle? Mein Herr. Und das zeigt einfach ihre innerliche Haltung Abraham gegenüber. Und das hat sich in vielen Situationen ihres Lebens immer wieder gespiegelt hat. Die innerliche Haltung, ja, bei sich dachte sie, meinem Herrn. Also diese einfach untergeordnete Stelle vor Abraham. Und hier geht es einfach darum, hier will Petrus beschreiben den inwendigen Menschen, die innere Haltung deinem Ehemann gegenüber, das hervorzuheben. Ja, und anhand dieses Beispiels und diese heiligen Frauen, wie das ist ja die Rebekka vielleicht, dann, wenn wir ihr Leben betrachten, wenn wir die Ruth sehen, wenn wir Sarah sehen und noch viele, viele andere Frauen, die uns im Alten Testament beschrieben werden, deren Haltung, innere Haltung Gott gegenüber und zu ihren Ehemännern. Das spricht hier Petrus an und sagt, nehmt das als Beispiel. Und wenn ihr das tut, dann seid ihr quasi so die Kinder Sarahs. Ja? So, dass ihr diese Haltung einnehmt. So, wie soll sich der Glaube also bewähren? Ja, auch in diesen schwierigen Situationen, indem wir uns daran halten, indem wir diese Unterordnung einhalten in der Beziehung zwischen Mann und Frau und besonders in der schwierigen Beziehung, wenn der eine Partner nicht gläubig ist. Und ich fand das gut so an dieser Stelle. Wir schließen jetzt hier, nächstes Mal können wir vielleicht kurz noch auf den Mann eingehen. Und ich dachte, wie soll ich das schaffen? Ja? Wie ist das möglich? Und was gibt es noch für uns als Beispiel? Und da war ich so froh, dass wir das letzte Mal, dass Apostel Petrus das Beispiel von Jesus mittendrin reinnimmt. Ja? Als er die Sklaven anspricht, spricht er das Beispiel von Jesus an. Wie er das gemeistert hat. Und an dieser Stelle, glaube ich, können wir uns das auch wieder das Beispiel Jesu nehmen. Wie er das so gelebt hat. Wie er das praktiziert hat. Dass wir ihn wieder als Beispiel nehmen und sagen, wie hat er es gemacht? Der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben sind, Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind ihr heil geworden. Ja, so dieses, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat. Auch da wieder können wir Jesus als Vorbild nehmen, so wie die Jugend das gemacht hat in der Freizeit, sich darauf ausgerichtet hat auf Jesus. Und da auch, ihr lieben Frauen, wenn ihr in dieser Situation steht und leider, ja, das war früher, glaube ich, war das kaum der Fall, aber heutzutage auch viele Männer, die das auch erleben mittlerweile, deren Frauen dem Glauben den Rücken plötzlich kehren, ja, und die haben eigentlich das gleiche Schicksal leben sie hier an dieser Stelle, und da will einfach der Apostel Petrus uns Mut machen, wenn wir in dieser Situation sind, haltet fest, lasst euren Glauben bewähren darin. Und das nicht mit Worten, sondern mit Taten. Lasst Jesus Christus wirken durch eure Taten im Leben dieser engsten Zelle, die Gott uns geschenkt hat. Möge Gott uns da viel, viel Kraft geben. Und für mich war an dieser Stelle, als ich das nochmal so durchgelesen habe, dachte ich, ihr Lieben, wir sollten viel mehr Zeit verbringen, für unsere Schwestern und Brüder beten, die das durchmachen. Viel mehr Zeit, viel mehr Zeit. Die brauchen diese Kraft, das ist schwer. Nicht umsonst wird das hier an dieser Stelle erwähnt. Vielleicht nehmen wir das für uns als Gebetsanliegen auch, für unser einfach gemeinsames Leben. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Unser Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen für dein herrliches Wort, was du uns hinterlassen hast. Herr, wir wollen dieses Wort in uns wirken lassen und wir wollen das praktizieren in unserem Leben. Herr, hilf du uns, das zu tun, jeden Tag aufs Neue, Herr. Wir wollen uns davon korrigieren lassen, tragen lassen und es in uns wirken lassen, dass es Frucht bringt, Herr, und dass es sichtbar wird in uns, Jesus, dass wir zu dir gehören. Und hilf du uns in solchen Situationen, hilf du unseren Schwestern und Brüdern, die in der Situation stehen, ihren Glauben zu leben, dass sich der Glaube bewährt und dass durch den Wandel Menschen, Ehefrauen, Ehemänner gewonnen werden, Herr, für den Glauben, für den lebendigen Glauben an dich. Amen. Dem Herrn befohlen, wir gehen auseinander.